ARD.
Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux.
Jetzt richtet er sich auf und da ist er da.
Tourfunk. Der Radsport-Podcast der Sportschau.
Herzlich willkommen. Ich hoffe, ihr habt alle eine schöne Zeit zum Ende des Jahres. Und so kurz vor den Feiertagen meldet sich hier sozusagen der Radsport-Adventskranz der ARD mit 4 hellen Kerzen verteilt auf die Republik. Und wir reisen gemeinsam zurück in ein zum Teil wieder spektakuläres Radsportjahr. Ihr hört uns natürlich in der ARD-Audiothek oder da, wo es sonst noch Podcasts gibt. Und hier kommt unser Jahresrückblick für euch. Mir aus Frankfurt zugeschaltet ist unser Fernsehreporter Florian Nass. Gute, Flo.
Gute.
In Köln auf dem Sportschau Campus ist Michael Ostermann. Hallo Michael.
Hallo Moritz.
Aus Hamburg vom NDR dabei unser Radioreporter Holger Gersker. Moin Holger.
Hallo Moritz.
Und ich bin Moritz Kasserlet, live aus dem Heimstudio in Bremen. Schön, dass ihr alle da seid. Flo und Holger, euch mal direkt die Frage, ihr seid ja bei vielen Rennen live dabei, seid immer top vorbereitet und auch voll im Bilde, was in der Radsportwelt so passiert. Ist für euch jetzt auch so eine Art Off-Season oder seid ihr trotzdem komplett up-to-date?
Also ich bin insofern jetzt up-to-date, als dass ich mir nochmal dieses Jahr 25, über das wir jetzt gleich reden werden, die Augen geführt habe, indem ich so diverse Radsport-Zeitschriften und die haben alle so einen Jahresrückblick gemacht. Das habe ich mir jetzt alles gestern mal nochmal durchgelesen, um nochmal viele Details mich zu erinnern. So gesehen ja, und natürlich auch insofern up-to-date, als dass ich natürlich auch verfolgt habe, was jetzt in den einzelnen Trainingslagern passiert ist, wie sich die Mannschaften aufstellen für 2026. Das ist ja spannend genug, das alles zu lesen, zu erfahren. Und man kriegt dann und wann immer noch wieder Anrufe. Also ich hatte gerade heute schon einen Anruf aus dem Schweizer Tudor-Team vom dortigen Pressesprecher, ob wir nicht mal nach Spanien kommen wollen, um mal mit Tudor zu sprechen im Januar. Aber ja, da ist dann noch Off-Season.
Also ich habe auch alles nochmal so ein bisschen gestern ablaufen lassen, den Film, und mir ein paar Sachen auch noch notiert, weil so, es ist so schnelllebig, ja. Mm. Man denkt dann manchmal, habe ich wirklich den Giro volles Rohr nochmal verfolgt, dann kommt dir der vorletzte Tag da nochmal, läuft vor dem Auge nochmal ab. Aber ich schaue auch nach vorne und sehe, dass manche Rennen schon bestückt werden, ja, dass du selbst schon am 1. Mai bei meinem Heimrennen in Frankfurt schon, wenn auch nur 2, trotz allem Namen auf den Startlisten stehen. Also von daher, ja, es ist irgendwie abgeschlossen, aber es hört ja sowieso nie auf, weil die Saison früh beginnt. Ich bin auch schon so ein bisschen im Vorschau-Modus.
Ja, Frankfurt ja auch eine Neuigkeit aus diesem Winter. Das Rennen wird nochmal schwerer, ne?
Also ja, sie wollen unbedingt einen Solosieger wieder haben, glaube ich. Das ist das, was sich dahinter verbirgt, oder kleinere Gruppen. Aber wir können ja nachher nochmal darüber reden, weil es gibt auch im nächsten Jahr zum Beispiel kein U23-Rennen mehr. Es gibt nicht nur schöne Sachen im Radsport, ja, über die man berichten kann.
Ihr kennt das von der letzten Folge des Jahres. Wir schauen zurück auf das Radsportjahr. Jeder von uns hat unsere Top 3 mitgebracht. Und zusätzlich hat Flo auch noch einen Sonderpreis. Willst du damit beginnen, Flo?
Oh ja, das gerne, weil natürlich ist es ja immer ein wichtiges Thema, wer wird eigentlich deutscher Meister und wo werden deutsche Meisterschaften ausgetragen? Und daran habe ich mich erinnert, in diesem Jahr, es sollte ja ursprünglich in Kaiserslautern stattfinden und das hat ja dann so nicht geklappt. Und dann gab es ein besonderes Engagement von der Gruppe um Andreas Merkel, ja, und die das dann organisiert haben mit wirklich Ehrenamt. Und habe ich gedacht, die bekommen meinen Ehrenpreis für das Radsportjahr 2025. Das hat mir sehr, sehr imponiert. Und genau das ist ja auch Radsport. Und die haben, ja, den Bund Deutscher Radfahrer mal schön den Radsportarsch gerettet in diesem Jahr. Das habe ich gedacht, das muss nochmal Erwähnung finden in unserem Rückblick.
Finde ich sehr gut. Das haben wir häufiger schon gewürdigt, auch in diesem Jahr, weil es eben auch nicht selbstverständlich ist, ne, dass da jemand so diese Initiative ergreift und, wie du schon sagst, eigentlich wie sicherstellt, dass wir einen deutschen Meister, deutsche Meisterinnen haben. Also das ist wirklich ein großes Engagement und auch ein wiederkehrendes Thema bei German Cycling, wie es ja jetzt heißt, die Austragung der deutschen Meisterschaften, das erweist sich immer wieder als schwierig. Also schöner Sonderpreis, liebe Grüße in die Pfalz von uns und herzlichen Dank für das große Engagement.
Darf ich den noch einen erweitern, auf vielleicht für all die Ehrenamtlichen, die Radrennen ja überhaupt möglich machen in der Republik, weil wir wissen das ja von Fabian Wegmann, unserem ARD-Experten, der ja bei der Deutschlandtour und auch beim Münsterland-Giro und auch in Frankfurt an der Rennorganisation beteiligt ist und der immer wieder berichtet, wie schwierig es ist, überhaupt noch Radrennen zu organisieren, allein durch die behördlichen Auflagen. Und eben, das geht nur mit Hilfe von Ehrenamtlichen, die sich dann auch den Tag um die Ohren hauen und Straßensperrungen sichern und solche Sachen. Insofern, du hast recht, Flo, das war super, dass sie die deutsche Meisterschaft, dass das die Familie Merkel gesichert hat, aber ich glaube, wir dürfen das erweitern auf all die Ehrenamtlichen, ja, die das möglich machen, dass Radrennen in Deutschland überhaupt noch stattfinden.
Absolut. Sehr wichtiger Einwand. Michael, so, jetzt kommt dein Platz 3. Dein drittschönster Radsport-Moment, Tag, Erlebnis, was auch immer, im Jahre 2025.
Genau. Das ist der Mont Ventoux bei der Tour de France. Ne? Also die regelmäßigen Hörer dieses Podcasts wissen, dass ich es tatsächlich zum ersten Mal geschafft habe, dort oben auf dem Berg zu sitzen, wenn auch nicht am Renntag selber, aber am Tag davor. Und das ist insofern besonders nicht, weil ich da oben gesessen habe, sondern weil dieser Berg eben so eine besondere Geschichte hat und die Atmosphäre war an dem Tag außergewöhnlich. Wir sind ja zusammen da hochgefahren, Moritz, und waren in den Bedouins unten auf dem Markt und die Radsportfans, die ganze Stimmung da unten war schon so überfranzösisch und voll mit Radsport-Enthusiasmus. Und dann die vielen Tourfunk-Fans, die wir unterwegs getroffen haben, das waren besondere Momente, einfach auch als Radsportreporter. Und der Tag selber war, die Etappe selber war wie immer auf dem Mont Ventoux schon auch eine besondere durch den Sieg von Valentin Paré-Peintre, der erste französische Etappensieg in diesem Jahr und ein fantastisches Finish, der Sprint gegen Ben Healy, also wirklich sehr, sehr spannender Radsport und dann die vergeblichen Versuche von Wismar, Liesebaik, Jonas Vingegaard nochmal in die Attacke zu bringen und Pogacar vielleicht doch nochmal in Schwierigkeiten zu bringen. Und Pogacar, der ist, von dem wir alle gedacht haben, er will diesen prestigeträchtigen Sieg, der aber auf Defensive gespielt hat und wirklich vor allen Dingen in der Verteidigung war. Er hat es dann zwar mal auch versucht, aber so richtig überzeugend wirkte das noch nicht. Und das hat so ein bisschen gezeigt, und deswegen habe ich das ausgewählt, dass Pogacar ein bisschen überspielt war durch das Frühjahr, imposante Frühjahr, was er gefahren ist. Und das hat er ja dann hinterher auch zugegeben, dass ihm in der dritten Woche eigentlich so ein bisschen auch die Kraft gefehlt hat, die mentale Kraft vor allen Dingen gefehlt hat. Ja, er wirkte anders als in den Jahren zuvor. Nicht mehr diese Leichtigkeit war in der dritten Woche weg. Und deswegen habe ich das ausgewählt, weil es da schon zu erkennen war, auch wenn wir es da noch nicht wirklich verstanden haben. Also ich habe nochmal nachgeguckt auch. Ich habe das seiner Reife zugeschrieben und habe gesagt, er ist halt erfahrener geworden und hat durch Niederlagen gelernt. Aber ich glaube, er war vor allen Dingen müde auch schon mental und später dann auch krank. Und insofern war das ein besonderer Moment auf dem Ventoux, die Etappe zum Ventoux. Ganz wunderbar. Ich war jetzt im Herbst nochmal da. Kann euch sagen, es ist viel ruhiger, wenn die Tour nicht da ist.
Das kann ich mir gut vorstellen. Ja, das war ja die erste Etappe nach dem zweiten Ruhetag, also der Beginn der letzten entscheidenden Woche. Und da war halt noch nicht wirklich abzusehen für uns, dass es ihm wirklich auch nicht nur gut ging in dieser Woche. Also er hat das ja dann, wie du sagst, auch eingeräumt. Er war dann auch schnupfig. Also wir haben ihn ja jeden Tag auch gesehen in Interviews. Der wirkte schon so ein bisschen verwundbar, aber war eben dann trotzdem am Ende nicht, in Anführungsstrichen, schwach genug, um besiegt zu werden. Ich würde jetzt gern meinen dritten Platz anschließen. Eigentlich wollte ich als letztes kommen, aber weil du die Begeisterung angesprochen hattest, die wir erlebt haben, als wir da hochgefahren sind, unten im Bedouin. Mein dritter Platz sind unsere beiden Tourfunk-Live-Folgen, weil die uns wahnsinnig viel Freude gemacht haben. Ihr habt das mitbekommen, wir waren ja in Köln live, in einem Theater, wir waren in Frankfurt live, ihr wart dabei. Viele von euch da draußen waren dabei. Ihr habt uns wirklich die Bude eingerannt. Wir haben die Tickets verlost. Wir hätten ein Vielfaches an Plätzen füllen können damit. Aber die Kapazitäten waren halt begrenzt. Und wir haben wirklich gespürt, wie viel Zuneigung wir von euch bekommen, wie groß das Interesse am Radsport ist, an diesem Podcast. Das waren zwei ganz tolle Abende. Könnt ihr auch immer noch nachhören übrigens. Also wir waren auch ein bisschen zeitloser. Zum Teil natürlich haben wir auch auf die Tour vorausgeschaut, aber eben auch über den Radsport allgemein gesprochen. Und zu erleben, wie glücklich ihr damit seid, wie dankbar ihr dafür seid, was ihr uns für Feedback gegeben habt, auch in persönlichen Gesprächen. Das waren ganz tolle Erfahrungen und das haben wir dann ja bei der Tour auch erlebt, als ihr uns angesprochen habt. Und da haben wir halt so gemerkt, okay, die Radsportbegeisterung ist da in Deutschland. Es kommt an, was wir machen. Es lohnt sich, das zu intensivieren. Und ich kann euch sagen, wir denken auch schon an das nächste Jahr. Natürlich, ich kann überhaupt keine Details nennen, aber diese Erfahrungen haben uns gezeigt, das sollten wir vielleicht wiederholen. Mal gucken, ob wir da bald Neuigkeiten haben. In jedem Fall mein Platz 3, unsere beiden Tourfunk-Live-Folgen und allgemein die Begeisterung, die wir erfahren haben, dann auch in Frankreich. Holger, dein 3. Platz.
Ja, zurück zur Tour de France. Das ist die Etappe nach Courchevel. Das war die 18. dieses Jahres und es ist deswegen für mich so in Erinnerung geblieben, weil ja normalerweise auch, je schwerer eine Etappe wird im Laufe einer Tour de France, desto mehr erstarrt das ganze Jahr in einer gewissen Abwartetaktik und es ist dann total berechenbar, gerade in der jetzigen Zeit. Es geht über zwei Berge, in dem Falle waren es der Glandon und der Madeleine-Pass und dann geht es irgendwann nach Courchevel halt hoch, bis auf den Col de la Loze waren wir ja und dann irgendwo 5 Kilometer vor dem Ziel ist Pogacar allein und dann kommen sie in der Reihenfolge an, wie auch die Gesamtwertung aussieht. Und der Nachmittag war eben so komplett anders. Vor dem Hintergrund auch, dass das Wetter richtig schlecht war, dass wir sogar Hagelschauer hatten am Ziel in Courchevel. Und allein die Tatsache, dass zwischendurch Florian Lipowitz mal ganz weit weg war, dann plötzlich wieder auf dem Weg war, sogar Zweiter der Gesamtwertung zu werden, um am Ende dann doch wieder Zeit zu verlieren. Also es ist jetzt für ihn nicht gut ausgegangen, diese Etappe. Aber allein wie er das gefahren ist und wie diese Etappe wirklich von 10 Minuten zu 10 Minuten immer anders aussah, wie es ganz, ganz viele kleine taktische Details zu beobachten gab. Und dazu gehört auch, wie Primoz Roglic und Florian Lipowitz miteinander oder manchmal auch gegeneinander dort agiert haben an dem Nachmittag. Also eine wirklich, wirklich rundum spannende, dramatische Etappe, wie man sie sich jeden Tag wünscht. Für mich war das die spannendste Etappe der diesjährigen Tour de France.
Ja komm, wir fliegen nochmal zurück in den Nebel von Courchevel. So war das an diesem Tag.
Don't look behind, Lippo, you're doing well.
Letzten 150 Meter für Florian Lipowitz.
Über weite Strecken des Rennens sah es so gut aus für die Mannschaft Borats Ruhr.
Wo wir dann im Tal waren und den Anstoß zu Pogi und Jonas gemacht haben, hat sich jeder ein bisschen angeschaut und dann... Habe ich es probiert, habe die Lücke bekommen und
klar distanziert, only.
Aber ja, die letzten 10 Kilometer habe ich gemerkt, die Energie ist nicht mehr da und dann war es nur noch eine Qual. Und
bleibt eine große, große Entdeckung dieser Tour de France, aber only ist es auch. 38, er bleibt vor Oscar Only auf Platz 3 und wir sehen ihn auch heute wieder bei der Siegerehrung für das weiße Trikot.
Oh, die letzten 2 Kilometer waren wirklich die Hölle, aber ich habe zum Glück bis ins Ziel geschafft.
Das war wirklich ein denkwürdiger Tag, verbinde ich auch mit einer ziemlich anstrengenden Abreise, war das an dem Tag? Also wir hatten da mehrere von in diesem Jahr, aber das war ein bisschen anstrengender an dem Tag, glaube ich, danach. Aber also wir waren ja beseelt von diesem Radsportereignis.
Ja, ich erinnere mich an ein sehr spätes abenteuerliches Abendessen an einer Kreuzung mit Hunden und so weiter. Also nicht auf dem Teller, sondern umringt von Hunden.
Stimmt, und französischen Fans, die ihren Spaß hatten mit den ganzen LKW, die vorbeigefahren sind und dann sich gegenseitig angetrötet haben. Das war der Abend. Ja, das war also, ja, wir haben es auch während der Tour oft genug gesagt, es ist dann die letzte Woche für uns alle immer wie so ein bisschen Ausnahmezustand. Aber das sind dann auch diese Erlebnisse, die auch irgendwie Spaß machen und die für vieles entschädigen. Ja, also ein schöner Tag auf jeden Fall, auch wenn es hinten raus ein bisschen anstrengend war. Flo, dein Platz 3.
Mein Platz 3 hat was Emotionales. Es geht dabei um ein Lächeln. Und zwar ein Lächeln eines Radsportlers, der mir sehr nahe steht, weil ich seine Karriere sehr lange schon verfolge, geht um John Degenkolb. Und dieses Lächeln habe ich entdeckt beim Prolog der Deutschlandtour, Zeche Zollverein. Er kam ja zurück aus dieser Verletzung. Die Prognosen damals waren ja sehr schlecht. Es war auch eine schwere Verletzung, die er dann überstanden hat. Aber er hat sein Comeback gefeiert beim Prolog der Deutschlandtour, also John Degenkolb. Und es ging ja gar nicht um das Gewinnen. Es ging nicht um das, um irgendein Ergebnis, sondern die Rückkehr in den Sattel von einem Mann, dessen Karriere sich ja dem Ende zuneigt. Und ich habe ihn schon bei der ersten schweren Verletzung gefragt, woher nimmst du die Motivation, zurückzukehren? Und es war wirklich zu spüren, es geht um das Radfahren an sich. Ja, natürlich auch um die Ausübung des Berufes, aber es gibt ihm sehr viel. Und ich finde, diesen Moment hat man gespürt und das war völlig egal, ob der dann 118. wird oder 48. oder irgendwie da um Platzierung fährt. Nein, er wollte wieder mit dabei sein. Und das zu spüren, dieses Lächeln zu erhaschen, das war ging auch über die Bildschirme, das hat mir imponiert. Seine ganze Familie war mit dabei, ja, sie haben ihn begleitet bei diesem Comeback. Das war ein besonderer Moment, eben weil uns beide relativ viel miteinander verbindet. Man darf ja nicht vergessen, wie John Degenkolb eine ganze Ära mit geprägt hat durch große Erfolge, Paris-Roubaix, Mailand-Sanremo und natürlich der Etappensieg bei der Tour, aber auch diese großen anderen Erfolge bei der Vuelta beispielsweise, dass er überhaupt bei allen Grand Tours was gewonnen hat. Aber dann ein solches Comeback zu feiern, völlig unerheblich vom Ergebnis, sondern ich bin zurück. Das war für mich ein Highlight des Jahres.
Und übrigens ja die Deutschlandtour an sich auch, ne? Wir waren ja beide da. Das, ja. Ich finde, das war diesmal nochmal ein anderes Level als die Jahre zuvor. Mit dieser Begeisterung, du hast den Prolog angesprochen, Zeche Zollverein in Essen, aber eigentlich saßen wir jeden Tag im Ziel bis nach Magdeburg am Ende und waren erstaunt. Also ich wirklich erstaunt, weil natürlich hast du das aus den letzten Jahren auch schon gesehen, dass da Menschen, Massen ja teilweise auch in den Bergen unterwegs waren oder im Zielbereich, aber also dieses Jahr war es irgendwie nochmal mehr. Das hing bestimmt auch mit der Tour zusammen mit Florian Lipowitz. Da kommen wir ja auch noch ausführlicher drauf zu sprechen hier in dieser Folge. Aber da hast du gemerkt, da hat sich wirklich was getan die letzten Jahre, ne?
Es hat sich vor allem, ja, seit Corona, ich glaube schon, dass es auch etwas mit Corona zu tun hat, dass die Menschen auf das Rad zurückgekehrt sind. Aber dass sich auch bei den deutschen Fans etwas verändert hat. Wir brauchen keine Sieger. Wir lieben es, wir mögen es. Wenn Florian Lipowitz um das Podium der Tour de France mitfährt, bewegt das natürlich etwas. Aber ich glaube, es hat sich in den letzten Jahren, und es hat sich besonders gezeigt in 2025, etwas getan. Die Menschen gehen an den Straßenrand. Sie wollen dabei sein. Sie wollen Teil des Ganzen sein. Gerade auch die jungen Leute, die wir gerne mal reduzieren auf 20 Sekunden. Nein, sie nehmen sich die Zeit. Sie brauchen keine Sieger. Sie brauchen nicht das Fanshirt von T-Mobile oder von Gerold Steiner von früher. Sie holen sich das Retro-Cappy, ja, und setzen sich in den Straßenrand. Und das ist Teil dieser ganzen Bewegung. Und ich glaube, wir sind noch lange nicht am Ende dessen. Und du hast das angesprochen von der Begeisterung auch der Zuhörerinnen und Zuhörer, die dabei waren, aber auch beim Podcast und live vor Ort. All das ist Teil dieser ganzen Geschichte. Und John Degenkolb ist auch Teil dieser Geschichte, zu sagen, ich fahre Rad, weil es Teil meines Lebens ist. Ich brauche nicht mehr die großen Erfolge, ich will dabei sein und ich kämpfe mich, weil es so werthaltig ist, zurück in den Sattel.
Ja, und das möchte ich auch noch ergänzen, John Degenkolb, du hast ja erzählt, ist ja Teil einer ganzen Ära, Marcel Kittel, André Greipel, Toni Martin, diese großen vier, die ja natürlich dazu beigetragen haben, dass nach all der schwierigen Zeit, die der Radsport zumindest bei uns in Deutschland durchgemacht hat, diese Begeisterung zurückgekommen ist und er ist jetzt der letzte von diesen Fab Four. Und deswegen natürlich auch eine ganz große Persönlichkeit und einfach auch ein guter Typ. Das darf man immer nie vergessen. Das sind ja alles Menschen auch und er ist wirklich ein ganz großer. Absolut. Ja, schöner Platz 3. Michael, dann kommen wir mal zu deinem zweiten Platz.
Ja, bevor ich dazu komme, vielleicht noch eine Ergänzung. Ich finde, dass der Radsport, dadurch, dass er so nahbar ist, und ich glaube, das ist auch Teil dessen, was Flo eben beschrieben hat, dass die Leute eben einfach umsonst an die Strecke kommen können und dabei sein können bei so einem Event. Das ist ja in vielen Sportarten inzwischen anders, dass man da so einfach dabei sein kann, insbesondere beim Fußball. Preise steigen, ist immer noch der Volkssport Nummer 1. Ich will das jetzt hier gar nicht runterdiskutieren, aber der Radsport hat diese Nahbarkeit nach wie vor, die andere Sportarten in der Form nicht mehr haben. Und das sollte er sich auch bewahren, weil es zeigt, dass die Leute da Bock drauf haben, auch auf die Typen, die nahbar sind, wie John Degenkolb beispielsweise. So, das noch, aber dann mein zweiter Platz ist der Auftritt von Tadej Pogacar bei Paris-Roubaix. Ich weiß, wir haben am Anfang des Jahres darüber gesprochen, als es sich verdichtete, dass er dort starten wird und es war so ein Hin und Her, schafft er das, ist das die richtige Entscheidung, wenn er noch die Tour gewinnen will und wir wissen ja, dass er ein großer Klassikerfahrer auch ist, er hatte die Flandern-Rundfahrt schon gewonnen, aber Roubaix ist immer noch mal was anderes. Und dann heißt es ja auch oft, ja, man muss Roubaix muss man irgendwie mehrmals gefahren sein, um es zu lernen und so. Und natürlich ist das bei Pogacar und seinem Ausnahmetalent was anderes. Und dennoch hat das nochmal gezeigt, was für ein außergewöhnlicher Radsportler Tadej Pogacar ist und wie er eine Ära prägt. Also 70 Kilometer vor dem Ziel war, hat er den entscheidenden Sprung gemacht. Van der Poel und Philipsen waren noch dran. Dann ist er mit Van der Poel, der das dann sehr verdient zum dritten Mal gewonnen hat, wahrscheinlich sogar auch am Ende stärker gewesen wäre als Pogacar, wenn der sich nicht 38 Kilometer vor dem Ziel versteuert hätte. Aber dieser Auftritt war für mich so beeindruckend, weil ich, obwohl ich ja weiß, was er für ein außergewöhnlicher Fahrer ist, nicht damit gerechnet hatte, dass er so eine entscheidende Rolle spielen wird bei dem Rennen. Also habe ich in der Form nicht damit gerechnet. Und es zeigt auch, dass er, ja, auch wenn er ja immer sagt, Geschichte interessiert ihn nicht, das ist aber, glaube ich, so ein bisschen, er kokettiert damit. In Wirklichkeit, glaube ich, möchte er das natürlich schon. Und wenn man sich jetzt anguckt, wie er auf 2026 sich vorbereitet, wo er jetzt bei der ersten Team-Pressekonferenz von UAE ja auch deutlich gemacht hat, dass die Klassiker und vor allen Dingen eben Sanremo und Roubaix, die beiden Monumente, die ihm noch fehlen, vor allen Dingen Roubaix, halt im Mittelpunkt stehen seines Frühjahrs und er den Rennkalender, soweit das jetzt bekannt ist, doch deutlich reduziert hat und erst sein erstes Etappenrennen dann bei der Tour de Romandie im April nach den Klassikern fährt. Also das zeigt, dass er das unbedingt will und dass er das kann, hat er jetzt in diesem Jahr bewiesen. Und ich bin sehr, sehr gespannt jetzt schon auf Paris-Roubaix 2026 und das große Duell. Wahrscheinlich mit Mathieu van der Poel wieder.
Ja, und wir hören einfach mal uns das Duell von 2025 an. Holger saß damals im April in diesem altehrwürdigen Open-Air-Velodrom von Roubaix.
Was für ein episches Duell hat es gegeben. Es ist leider, muss man sagen, zu Ende. Es wäre natürlich schön gewesen, jetzt hier noch einen Sprint zu sehen zwischen Mathieu van der Poel und Tadej Pogacar. Aber letztlich haben sich die Qualitäten des Niederländers auf Kopfsteinpflaster durchgesetzt. Der neuralgische Punkt war Kilometer 38 vor dem Ziel, als die beiden schon vor allen anderen Fuhren zu zweit unterwegs waren und dieses Duell so richtig heiß wurde. Da hatte Tadej Pogacar in einer Rechtskurve tatsächlich die Fahrbahn verlassen, kam von diesem Kopfsteinpflaster ab, verhakte sich im tiefen Gras. Sein Fahrrad war defekt, Kette runter, er musste das Rad wechseln, verlor 20, 21 Sekunden auf Mathieu van der Poel, hechelte ihm dann hinterher, kam auf 12 Sekunden wieder heran. Aber es sieht so aus, als würde sich der beste Klassikerfahrer dieser Epoche gegen den besten Radsportler dieser Epoche durchsetzen. Und jetzt kommt Mathieu van der Poel aus dem Sattel heraus. Kurz noch ein Wort, bevor wir ihn feiern, zum besten Deutschen. Das ist Jonas Rutsch. Der war schon bei der allerersten Ausreißergruppe dabei, fuhr dann fast 240 Kilometer in wechselnden Konstellationen immer vor dem Feld. Und er wird hier in einer Gruppe ankommen, die um die Plätze 6 bis 8 fährt. Also schlechtestenfalls wird der Hesse 8er. Und jetzt kommt der Jubel für Mathieu van der Poel. Jetzt hat er noch genau 600 Meter, anderthalb Runden hier in diesem altehrwürdigen Velodrom. Und natürlich will man jetzt hier noch nicht feiern, sondern er hat noch mal ein bisschen zugelegt, beißt doch noch mal die Zähne zusammen, als wäre das jetzt noch anstrengend. Dabei ist es jetzt, da die Glocke ertönt für die letzten 400 Meter, die pure Lust bei Mathieu van der Poel. So groß ist sein Vorsprung. Pogacar wird Zweiter werden. Danach Wout van Aert gegen Mats Pedersen. Auch zwei ganz große Stars um den dritten Platz. Und wie gesagt, dann Jonas Rutsch. Jetzt sind es noch 200 Meter für Mathieu van der Poel. Da grüßt er seine Lebensgefährtin, die auf dieser Seite unter einem Basecap auf ihn wartet. Schaut noch mal hoch. Auch noch ein kleiner Funfact. Dreimal hintereinander gewinnt der Paris-Roubaix. Das gelang zuletzt Francesco Moser. Das waren die späten 70er Jahre. Da weiß man, wie historisch diese 122. Auflage von Paris-Roubaix zu Ende geht. Und das ist die Zielgerade für Mathieu van der Poel. Kopf nach unten, Kopf nach oben. Und die 3, er zeigt die 3 für den Hattrick. Er ist im Ziel, steigt ab vom Rad, so wie es Remco Evenepoel in Paris gemacht hat unter dem Eiffelturm. So reckt er hier das Rad nach oben, genau in dem Augenblick, in dem Tadej Pogacar, sein Widersacher, grinsend lächelnd ins Velodrom einbiegt. Was für ein Duell mit dem großen Sieger Mathieu van der Poel.
Ja, Holger, wie war es für dich?
Ja, ich habe ja lange gezweifelt, dass Tadej Pogacar da wirklich auftauchen würde und hatte da wirklich auch gedacht, dass das Ganze auch teamintern nicht unbedingt auf Begeisterung stößt, was er da macht. Stichwort auch Verletzungsgefahr natürlich. Aber ich wurde eines Besseren belehrt und letztlich, ja, wie ich es damals auch gesagt habe, ein bisschen schade. Ich hätte die beiden sehr gern gegeneinander sprinten gesehen. Das hat ja auch eine Vorgeschichte, weil bei Milan-San Remo sind sie ja auch aufeinander getroffen und da gab es den Sprint. Sprint, es war ein Dreiersprint. Da war auch noch der Italiener Ganna dabei und Mathieu van der Poel hat da gewonnen. Und das wäre natürlich noch die Krönung des Ganzen gewesen. Aber wie immer bei diesen Frühjahrsklassikern, es ist halt kaum berechenbar, was da so passiert. Und man hätte auch 50 Kilometer vor dem Ziel wirklich eine 50-50-Situation draus machen können. Am Ende, wie gesagt, entschied dieser eine Fahrfehler. Und das ist eben der Vorteil des Mannes, der sich da blendend auskennt. Ich lese jetzt übrigens immer mit großem Interesse immer davon, dass Tadej Pogacar schon da aufgetaucht ist, sich jetzt schon Streckenabschnitte angeguckt hat. Der will das unbedingt gewinnen und der hat das jetzt auch ja nochmal ganz klar, was Michael gerade auch schon angedeutet hat, gesagt. Der fünfte Sieg bei der Tour de France ist ihm deutlich weniger wert als der erste bei Paris-Roubaix. Der Unterschied, wie er sagte, zwischen 0 und 1 sei ein ganz, ganz anderer als zwischen 4 und 5. Also das ist sein primäres Ziel, das will er nächstes Jahr gewinnen.
Flo, du bist ja auch schon lange dabei, ne? So einer wie Pogacar, ich glaube, da sagen wir jetzt nicht so viel, den gab es auch in deiner Ära als Radsportreporter noch nicht. Wie sehr kannst du dich daran erfreuen, da jemanden zu sehen, der einfach Lust hat, irgendwie alles zu gewinnen und es eigentlich auch kann wahrscheinlich?
Das ist genau der Punkt, den du ansprichst. Die Lust, der versprüht ja wirklich Lust und Leidenschaft und Freude am Radsport. Ja, und deshalb kann ich mich durchaus auch dafür begeistern. Ich bin eigentlich nicht derjenige, der nach Superlativen immer sucht und wie oft gewinnt er das und so weiter. Aber es ist eine Leidenschaft. Der verfolgt ein Ziel. Und das, was Holger sagte, kann ich nur genauso unterstützen. Ja, so etwas aufzubauen förmlich, zu sagen, ich will dieses Ziel erreichen. Das hat schon Vorbildcharakter und zwar über den Radsport hinaus. Ich freue mich übrigens sehr. Nächstes Jahr werden wir ja auch zurückkehren zur Live-Strecke, auch im TV beziehungsweise im Stream und werden Paris-Roubaix dann auch über volle Distanz übertragen. Mit Fabian nehme ich an, dann an meiner Seite. Ich freue mich sehr drauf, weil ihr habt eben auch schon mal erwähnt, was es bedeutet, in diesem Velodrom zu sitzen. Habe ich ja früher auch gemacht mit Herbert Watteroth und so weiter. Das ist so ein großes Ereignis. Auch das ist der Ansporn, glaube ich, für Tadej Pogacar zu sagen, dieses Rennen hat so eine Ausstrahlung, das will ich gewinnen. Jetzt nicht nur, um diese Sammlung komplett zu machen, sondern das hat etwas Einzigartiges. Ich freue mich wahnsinnig auf dieses Rennen. Also nächstes Jahr, ich glaube 12. April, ne, ist der Austragungstermin. Also freue ich mich sehr drauf. Ich kann mich da wirklich sehr für begeistern, auch für Tadej Pogacar und diese Zielsetzung.
Ja, übrigens Jonas Rutsch, Sechster geworden.
Ja, also super, absolut, ja.
Fantastische Leistung, ja, auf jeden Fall.
Ein bisschen schade, also bei all der Begeisterung für dieses Duell Pogacar gegen Van der Poel, ich glaube, Nils Polit mag das wahrscheinlich nicht ganz so. Der ist natürlich, also der wird schon entschädigt und hat eine super und auch sehr wertgeschätzte Rolle in dieser Mannschaft, aber das war ja schon auch so ein bisschen sein Plan, da hinzugehen und dann zumindest bei den Frühjahrsklassikern aufzutrumpfen. Er ist da jetzt einfach auch nur in der zweiten Reihe, aber das Duell, auf das wir uns da freuen können, Flo hat es angesprochen, live zu sehen bei uns, das entschädigt für ganz, ganz viel. Und da freuen wir uns jetzt schon drauf. Flo, dein zweiter Platz.
Geht da deine Frau?
Warte mal, ich würde es anders machen.
Ja.
Ich leite ihn mal ein, wenn wir was vorbereitet. Okay. Dann kommst du. Also hier ist der zweite Platz von Florian Nass. Ein großartiges Erlebnis im Sommer, das wir da alle live mitverfolgen konnten im ersten.
Und jetzt ist es dann einfach nur noch pure Freude. Sie weiß, da kommt keine mehr. Sie kann austudeln lassen und sie hat es geschafft.
Was für ein Jubel, was für eine Etappe.
Die erste französische Tour de France Gesamtsiegerin seit 1989, seit Gianni Longo.
C'est Pauline Ferrand-Prévot. Pauline Ferrand-Prévot, rejointe par Bernard.
Ja, wir haben über die in Deutschland zunehmende Begeisterung für den Radsport gesprochen und das trifft 1:1 auch zu auf die Tour der Frauen, die wahrscheinlich in diesem Jahr ihren vorläufigen Höhepunkt erreicht hat mit dem französischen Gesamtsieg und das ist der zweite Platz von Florian Nass.
Ja, das hat mich sehr begeistert. Ich bin ja nicht nur ein Freund der Tour de France, sondern auch von Frankreich und der französischen Radsportfans und ich bin ein großer Freund auch von Menschen, die ihre Ziele sehr hoch definieren, sie dann aber auch einhalten. Und das gilt halt eben für Pauline Ferrand-Prévot. Die hat auf dieses Ziel hingearbeitet. Wir wissen alle, was die auf allen möglichen Terrains schon an Erfolgen reingefahren hat. Und dass das natürlich etwas Besonderes war an den beiden Schlusstagen, Col de la Madeleine, dann letzter Tag nach Châtel, das war mitreißend. Und ich würde fast die Grenzen einreißen, die Mauern einreißen zwischen Tour de France Femme und der Tour de France der Männer. Es ist die Tour de France. Ja, das eine fahren die Frauen, das andere fahren die Männer. Die Bilder sind genauso begeisternd. Und was wir in den letzten beiden Jahren, wir erinnern uns auch an 2024 mit L'Alpe d'Huez, was wir da miterlebt haben an Dramaturgie, an Schönheit des Sports, an Dominanz in diesem Jahr, das war ja nicht so dramatisch im Vergleich zu 2024. Also was Pauline da gezeigt hat, war Wahnsinn, war großartig. Holger, wir haben jeden Tag ja den Podcast dann gemacht auch, ne, und haben uns ausführlich ausgetauscht, auch mit Hanka Kupfernagel über die Leistung von ihr. Das ist, eigentlich gehört es ganz nach oben. Man könnte auch sagen, das war einer der herausragenden Radsportmomente. Aber gut, davon gibt es eine ganze Menge. Und wir kommen ja dann auch noch gemeinsam auf Platz 1. Aber diese Frau gehört für mich oben auf jeden Fall. Oder die Top 3.
Und Michael, du könntest nächstes Jahr wieder auf den Ventoux, wenn du willst.
Ja, aber die Kollegin Katharina Schubert macht das gut für sportschau.de über die Tour
des sehr gut sogar, ja,
zu berichten und sehr gut sogar, du hast vollkommen recht. Und das sei ihr gegönnt, dass sie hoffentlich dann früher als ich oder schneller als ich es damals geschafft habe, auf den Ventoux kommt und hoffentlich auch, und ich bin sehr sicher, ein packendes Rennen dort sehen wird und darüber berichten kann.
Ja, ist ja, wenn man, die Tour ist ja gewachsen in den vergangenen Jahren. Ist das jetzt erstmal so, also das Ende der Fahnenstange hört sich mal so negativ an oder soll gar nicht so klingen, aber jetzt kommt der Ventoux noch oben. Das ist so gefühlt der letzte große Berg, der noch fehlte. Ist jetzt sozusagen alles ausgeschöpft?
Naja, es hat sich gezeigt, dass was, also ich weiß, Holger war skeptisch, dass die ASO da jetzt so groß einsteigt, weil er gesagt hat, viele traditionelle Rennen der Frauen werden darunter leiden. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass dadurch, dass die ASO die Tour de France Femme übernommen hat, sie dem und ins Leben gerufen hat, sozusagen wiederbelebt hat, eine Tour de France für die Frauen, hat sie dem Frauenradsport einen unglaublichen Schub verschafft. Ich glaube, das ist deutlich geworden und die Strukturen müssen mitwachsen, das ist nach wie vor so. Das werden sie aber auch, weil es sich zeigt, dass die Strahlkraft dieses Rennens, der Tour de France, eben so groß ist. Und ich glaube nicht, dass das Ende der Fahnenstange, wie du es genannt hast, erreicht ist, sondern ich glaube, es wird weiter wachsen. Vielleicht wird es irgendwann auch mal noch länger sein. Wer weiß, ob wir nicht irgendwann doch auch eine 3-Wochen-Rundfahrt für die Frauen irgendwann erleben. Also all das wird passieren, aber sie machen das gut, dass sie es jetzt nicht übers Knie brechen, sondern das wirklich professionell Schritt für Schritt immer weiterführen. Und ich glaube, das hilft dem Frauenradsport insgesamt.
Ja, Holger, dein Platz 2.
Ja, dasselbe, wie sowas manchmal läuft, ne? Ich habe das auch auf dem Zettel gehabt, als wir haben uns ja so gar nicht miteinander abgesprochen und deswegen ist es halt identisch. Zu Pauline Ferrand-Prévot kann man eben noch ergänzen, dass sie das geschafft hat, was Tadej Pogacar eben nicht geschafft hat. Sie hat die Tour de France und Paris-Roubaix in diesem Jahr gewonnen. Das damit auch Diskussionen begonnen haben, anders als bei den Männern, wo Tadej Pogacar eigentlich immer gleich aussieht, gibt es von Pauline Ferrand-Prévot eben zwei Ausgaben. Sie war deutlich, deutlich leichter bei der Tour de France und die Diskussionen über diesen drastischen Gewichtsverlust, die haben ja dann das nicht nur das Fahrerfeld der Frauen erreicht, sondern gingen ja auch darüber hinaus. Die Diskussion ist garantiert noch nicht zu Ende. Sie selbst hat auch eingeräumt, dass es wirklich nicht gesund ist, was sie da getan hat, aber sie hat alles diesem großen Ziel untergeordnet und ich bin mal gespannt, wie es mit ihr weitergeht. Es ist auch gut, dass diese Diskussion für den Radsport der Frauen begonnen hat, fand ich. Ja, was kann ich noch ergänzen? Letztlich diese gesamte Atmosphäre, als dieser Sieg feststand an diesem Sonntag in Châtel, der Präsident war direkt am Telefon, Emmanuel Macron, die Tourdirektorin war ganz aufgelöst und natürlich alle drumherum waren sich dieser Bedeutung bewusst, bei allen juristischen Schwierigkeiten das einzuordnen, ob die Route de France auch eine Tour de France war und so weiter, war es eben Männer und Frauen zusammengerechnet. Der erste Tour de France-Sieg seit 1985, seit Bernard Hinault, also nach 40 Jahren. Und das hat in diesem Land ganz, ganz viel ausgelöst für den Radsport an sich. Und ich glaube, dass auch geprägt dadurch von diesem Erlebnis, dass man eine Tour de France als Französin oder Franzose gewinnen kann. Die haben ja jetzt eine neue Generation auch von sehr jungen französischen Radsportlern, Paul Séchas an erster Stelle zu nennen. Ich kann mir vorstellen, dass das für Frankreich ein Erweckungserlebnis war für die Generation nach der, die jetzt gerade dominiert rund um Tadej Pogacar.
Dann kommen wir zu meinem zweiten Platz. Das ist für mich die Sensation bei den Cycle Classics in Hamburg, die ja neben dem Radklassiker in Frankfurt das zweite große Eintagesrennen sind. Flo hat vorhin angedeutet, beim Blick auf die Strecke in Frankfurt kommendes Jahr, sie wünschen sich einen Ausreißersieg oder einen Solosieg. Und den gab es in diesem Jahr in Hamburg und es wird mir für immer eine Lehre sein. Wir haben das Rennen im NDR-Fernsehen übertragen. Ich saß mit Rick Zabel direkt am Zielstrich in der Mönckebergstraße. Und gleich nach dem Start in Buxtehude hatte sich ein Quartett abgesetzt. Und wie es in den meisten Fällen so ist, gingen wir natürlich davon aus, ja, die fahren jetzt erstmal, hinten sind zu viele gute Fahrer dabei. Jasper Philipsen, Wout van Aert, die haben starke Mannschaften, die werden diese Lücke schon schließen. Und das Rennen wurde länger und länger und der Vorsprung auch kleiner, aber eben nicht so klein. Und trotzdem waren wir eigentlich bis auf den letzten Kilometer noch davon überzeugt, jetzt ist aber gleich mal Schluss. Und dann kommen dann hinten die großen Favoriten. Aber es kam dann doch ein bisschen anders.
500-Meter-Marke ist erreicht. Rick hatte natürlich recht. Auf den letzten 500 Metern werden sie geschluckt. Jetzt ist das Tempo hoch. Wir sehen einen Fahrer aus der deutschen Red Bull, Bora Hansgrohe-Mannschaft, der da vorne wegfährt. Rory Townsend sprintet vorne weg. Es ist die Sensation, die es hier gibt, dass der irische Meister auch dieser Classics gewinnt. Wir haben immer gesagt, dass das Trio vorne eingeholt wird, aber der Ire fährt vorne weg, hat sich jetzt abgesetzt von allen anderen. Das sieht gut aus für ihn, aber sind noch ungefähr 100 Meter. Schafft er es bis ins Ziel. Hinten kommt Manier, der Franzose, an zweiter Position jetzt. Aber nein, Rory Townsend gewinnt in Hamburg und er fasst es selber nicht. Er schlägt den rechten Arm auf den Helm. Ja, Junge, du hast gewonnen. Der irische Meister im Zeitfahren und im Straßenrennen ist auch der Sensationssieger der Hamburger Cycle Classics. Ein Ausreißersieg fast von Kilometer Null in Hamburg. Das hat es ganz, ganz selten gegeben.
Ich bin baff. Also Wahnsinn, dass der sich da gerade so noch ins Ziel rettet. Aber es sei ihm gegönnt.
Absolut.
Ich habe gesagt, wenn einer noch schnelle Beine hat, dann der. Und Wahnsinn, was war das für eine Leistung von den dreien?
Dass er noch die Kraft hatte am Ende, ne? Nach diesem langen Ritt zu viert am Anfang, dann zu dritt am Ende, diesen Sprint so anzuziehen, Wahnsinn.
Ich glaube, das war wirklich der allererste Ausreißersieg oder aus der wirklich klassischen Ausreißergruppe des Tages beim Hamburger Rennen.
Ja, und ich war sehr froh, dass, dass Rick auch bis zum Ende glaubte, dass die vier da vorne oder am Ende die drei noch eingeholt werden. Flo, du bist ja als erfahrener Hase, als Reporter oft in diesen Situationen, dass Ausreißer vorne wegfahren. Du kannst mir so ein bisschen die Ehre zurückgeben, das passiert einfach mal, dass man sich ein bisschen täuscht.
Nein, das ist völlig klar. Ich habe das Rennen ja auch verfolgt. Ich habe eben gerade mal geschaut in meinem WhatsApp-Verlauf, was habe ich damals an diesem 17. August eigentlich dann direkt danach gemacht. Und zwar habe ich Jens Zemke, dem sportlichen Leiter, eine WhatsApp geschickt mit Großbuchstaben genial. Und er schickte mir ein Foto zurück. Mein Junge mit einem Smiley hinten dran, also er neben dem Tagessieger, das war ja auch für die Mannschaft eine großartige Geschichte. Jeder ist davon ausgegangen, dass der noch eingeholt wird. Und das Verrückte ist ja, bei den Ergebnislisten stehen alle danach zeitgleich mit dem Sieger. Mhm. Ja, wenn du also Jahre später auf die Seite gehen wirst, wirst du sagen, ja, wie üblich, Sprinterfolg. Klar, bei dem Namen würde man in Zweifel kommen, hat der wirklich den Sprint da gewonnen? Wahrscheinlich eher nicht, ja. Aber tatsächlich, also großartige Geschichte, dieses Rennen so zu entscheiden und diese Ehrenrettung selbstverständlich sofort zurück. Das hätte jeder damit gerechnet, dass der noch eingeholt wird. Also, ja. Nee, ich will nicht sagen jeder, aber das war ja wirklich so lange eigentlich klar, die müssen den noch kriegen. Und die müssen sich auch wirklich ärgern, dass sie ihn nicht bekommen haben.
beruhigt mich. Aber ist das nicht schön? Also ist das nicht
super?
Ist nicht auch, weil wir ja viel darüber reden, über den Funk und das genaue Time, wie wann schluckt man eine Ausreißergruppe, und das geht meistens auch gut und meistens passiert es ja so. Und wenn dann eben doch mal die Ausreißer sozusagen sich ins Ziel retten, was haben wir schon für Dramen erlebt, 50 Meter vorm Ziel dann doch noch eingeholt und so weiter. Und wenn dann eben doch es einer schafft, sich so dann durchzusetzen, ist das eben das Besondere auch. Es ist eben nicht alles planbar und am Reißbrett auszuklügeln, sondern manchmal ist der Sport dann eben doch für eine Überraschung gut. Und das ist ja auch das, was uns alle so fasziniert daran.
Und es ist ja auch ermunternd. Ja. Also das ist eben,
ja.
Entschuldigung, Holger, gleich. Das ist diese Erfolgsfälle dann eben auch, wenn sie selten sind, dass es sie doch gibt, weil du damit immer auch im Hinterkopf haben kannst, ja, im Normalfall kriegen sie die oder den. Aber auch nicht immer. Und das ist ja bei der Tour auch so. Du hast ja immer dieses, also man ist ja automatisch als Zuschauer da immer so ein bisschen, also geht mir zumindest so, wenn es eine Ausreißergruppe lange vorne hält, dann will man irgendwie auch, dass die da durchkommen, weil man dann denkt so, ey, jetzt haben sie es auch verdient. Und du hast trotzdem immer im Kopf so, ja, aber es wird halt schwer. Aber jetzt mit solchen Beispielen kannst du halt immer herankommen und sagen, ja, aber manchmal klappt es eben doch, ne? Also das ist irgendwie auch ermunternd für die Zukunft. Ja, Jens Zempke, wolltest du gerade was sagen, Holger? Du hast ihn danach auch getroffen, ne? In Hamburg direkt.
Ja, er war genau so aufgewühlt, wie Flo das gerade schon gesagt hat. Der wusste gar nicht, wie ihm geschah, weil er auch überhaupt nicht dran geglaubt hat, dass das funktionieren könnte. Das war auch für ihn sehr speziell. Interessanterweise, sozusagen Fun Fact, das hat nicht geholfen, dass sein Vertrag verlängert wurde. Roy Townsend hat keine Zukunft in diesem Team. Sehr, sehr überraschend. Vielleicht war er sich vorher mit dem Team, für das er nächstes Jahr fahren wird, das ist eine kleine niederländische Mannschaft Unibet, die sogar davon träumt, zur Tour de France eingeladen zu werden nächstes Jahr. Da ist er jetzt unter Vertrag. Da ist ja auch Marcel Kittel jetzt engagiert worden als Sprinttrainer. Also das ist jetzt seine neue sportliche Heimat des irischen Meisters. Und für mich war das sehr besondere, und da bin ich mir ganz sicher, dass ich das noch nie erlebt habe in meiner Karriere als Radsportreporter. Und ich habe das ein oder andere Rennen gesehen, dass der Mann mit der höchsten Startnummer gewonnen hat. Also in so Startlisten ist ja immer das kleinste Team, bekommt ja immer die höchsten Nummern, und dann bekommt der Kapitän auch immer noch die erste. Also wenn die Nummern haben ab 220, dann hat der Kapitän die 221, und wenn von so einem kleinen Team jemand gewinnt, dann ist es dann zumindest mal der Kapitän, wenn sowas überhaupt passiert, und der Rest ist dann alphabetisch, und da bin ich ziemlich sicher, also das habe ich so noch nicht erlebt.
Ja, Q365, darüber reden wir. Es ist jetzt auch, wenn man so will, eine zweiklassige Mannschaft, die natürlich darauf angewiesen ist, auch Wildcards zu bekommen.
Ja, sorry, ich hatte, glaube ich, Tudor einmal gesagt. Genau, Q365, genau.
Ja, den Tudor hast du schon vorhin mal in einem anderen Zusammenhang erwähnt, glaube ich. Also Q365, zweiklassige Mannschaft. Und das ist immer ein Riesending, wenn so eine Mannschaft dann, also Tom Pidcock fährt ja beispielsweise auch für die Mannschaft. Das sind dann besondere Erfolge. Also Platz 2, die Cycle Classics. Jetzt haben wir alle unseren zweiten und unseren dritten Platz verraten. Jetzt kommen wir zum großen Finale. Was sind eure Plätze 1? Flo.
Das Tourdebüt von Florian Lipowitz. Mit Platz 3 im Gesamten, mit den kleinen, ich will das gar nicht Fehler nennen, mit diesen kleinen Verrücktheiten, das zu versuchen, mit dieser Unbekümmertheit auch an den Mikrofonen diese neue Welt zu entdecken, natürlich auch für deutsche Radsportfans einen neuen Liebling zu entdecken, von denen die breite Masse noch gar nicht so viel wusste von ihm. Das war begeisternd. Und ich weiß, dass es immer wieder auch Kritik auch mal an uns, an unserer Berichterstattung im TV gab. Wir würden einen Hype machen um diesen Mann. Man muss es mal einordnen, bitte. Wir reden über Platz 3 bei der Tour de France. Und wir können das an einer Hand abzählen, also die einzelnen Personen. Oder, ja, also mehr brauchen wir, sehr viel mehr Finger brauchen wir nicht, um abzuzählen, wer aus deutscher Sicht ist denn mal um das Podium der Tour de France mitgefahren, dass das mitreißend war. Also für mich gibt es da keinen Zweifel, dass das rein emotional, aber auch sportlich das Highlight aus deutscher Sicht auf jeden Fall war. Und ich glaube noch nicht mal nur aus deutscher Sicht, weil man gespürt hat, dass auch die Menschen am Straßenrand in Frankreich oder auch die internationalen Kollegen unglaublich begeistert von ihm waren, von Florian Lipowitz, und auch die Menschen sich solidarisiert haben. Die fanden das gut vor Ort. Ja, ein neuer Typ, ein neuer Charakter. Der Kampf um Platz 3 war ja am Ende auch spannender als der Kampf um Platz 1, ja. Ich habe ja auch da, vorhin war das kurz in einer Einspielung mit drin, die Wertschätzung für Oscar Only. Das war ja ein toller, faszinierender Kampf, ja, der dann aus Lipowitz sich gut ausgegangen ist. Mich hat das sehr begeistert.
Ja, und er ist eben nicht Dritter geworden, wie man es ja auch oft sieht, weil ein Fahrer immer einfach immer den Anschluss hält und irgendwie, sagen wir mal, ein bisschen unspektakulär die Berge hochfährt und aber nicht ganz nach vorne kommt, aber eben gut genug ist für Platz 3. Florian Lipowitz hat ja immer wieder versucht, sein Glück selbst in die Hand oder in die Beine zu nehmen und hat damit, wie Flo auch sagte, nicht nur deutsche Zuschauer und Zuschauerinnen begeistert, sondern auch in Frankreich kam das extrem gut an.
Und das ist jetzt Florian Lipowitz.
Wahnsinn, Florian Lipowitz bringt die Form der Dauphiné-Rundfahrt mit rein.
Da ist er, 2 Kilometer vor dem Ziel. Der große deutsche Hoffnungsträger Florian Lipowitz greift an.
Florian Lipowitz führt das Feld an.
Und die anderen hechten ihm natürlich hinterher, aber er macht einen bärenstarken Eindruck.
Und jeder weiß von den Favoriten auf den Tour de France Gesamtsieg, das ist ein Mann, auf den wir in der Zukunft auf jeden Fall aufpassen müssen, aber vielleicht auch in der Gegenwart.
Oh, Lipo is a great guy. He's really strong. And a super good rider. I think we will see more of him in the next coming days and next years.
Den kann man nicht ziehen lassen, aber er ist so stark, dass die anderen echte Mühe haben, ihm zu folgen.
Ja, ich glaube, ich bin hier ohne Erwartungen angereist. Und dass es jetzt so gut läuft, hätte ich niemals damit gerechnet. Auf jeden Fall kommt da ein Traum in Erfüllung und ja, fühlt sich schon ein bisschen an wie ein Märchen.
Florian Lipowitz, unser Sommermärchen. Und es sollen noch viele folgen. Wir waren jetzt gerade auf Mallorca im Trainingslager von Red Bull Bora Hansgrohe. Und da haben wir erfahren, dass Florian Lipowitz seinen Vertrag in dieser Mannschaft langfristig verlängert hat. Da gab es ja Spekulationen, er könnte das Team sogar auch irgendwie verlassen. Aber nein, er bleibt.
Ja, ich habe meine Profikarriere hier begonnen. Und ich würde sagen, seitdem läuft es doch ganz gut und ja, auch mit Red Bull als Partner hier habe ich gemerkt, dass ja, die Umstellungen doch das ganze Team auch voranbringen und ja, ich würde sagen, ich freue mich auf jeden Fall auf die nächsten Jahre.
Und wir können uns auf das Frühjahr und auf den Sommer freuen und auf das ständige Begleitthema Red Bull mit einer Doppelspitze bei der Tour. Florian Lipowitz gemeinsam mit Remco Evenepoel.
Ich glaube, als Doppelspitze können wir auf jeden Fall eine starke Tour fahren und vielleicht auch die anderen Teams ein bisschen ärgern. Und ich glaube, auch nicht klar, die Tour ist das größte Rennen im Radsport und natürlich auch super viel Druck. Und ich glaube, wenn wir da zu zweit am Start stehen, fällt auch vielleicht ein bisschen ja, der Druck und die Erwartungshaltung und da können wir uns dann ganz gut drauf auf das Rennen fokussieren und vielleicht auch das Rennen dann so gestalten, wie wir wollen.
Holger, was erwartest du von Florian Lipowitz, von Evenepoel und von dieser Mannschaft im kommenden Jahr?
Ja, es ist schon mal gut, glaube ich, dass sie alles geklärt haben, dass jeder weiß, was er fährt, dass es nicht die Diskussion gibt während des gesamten Frühjahrs, gucken wir mal, wie wir da aufgestellt sind, sondern dass im Prinzip gesagt wurde, wir haben zwei gleichberechtigte Kapitäne. Ehrlicherweise wurde ja in diesem Jahr 2025 in dieser Mannschaft noch während der Tour darüber gerätselt, wer eigentlich der Kapitän ist, in der Debatte zwischen Primoz Roglic und Florian Lipowitz. So gesehen ist das schon mal gut. Ich glaube, die Strategie Doppelspitze, das muss man dann taktisch mal sehen von Tag zu Tag. Ich bin nicht so überzeugt davon, dass Remco Evenepoel sich im Zweifel unterordnen würde, bevor nicht die Fronten komplett geklärt sind. Dazu kommt natürlich rein taktisch, dass Tadej Pogacar diesmal Isaac Del Toro ausgewählt hat als Edelhelfer, den ich Stand jetzt für mindestens genauso stark halte, wie die beiden Kapitäne von Red Bull. Und da bin ich auch mal gespannt, wie das so laufen wird. Denn das könnte auf dem Papier auch der Versuch sein, Erster und Zweiter zu werden mit den beiden. Wenn sich Del Toro, der ja noch jünger ist als Evenepoel und Lipowitz, noch so weiterentwickelt. Also das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr starke, eine interessante Konstellation, die wir da haben. Und es ist auch gut, dass Lipowitz und Evenepoel schon mal vorher ein paar Rennen fahren. Also Rundfahrten, Katalonien-Rundfahrt wird, glaube ich, die erste dann sein. Das ist ja immer Ende März. Das Rennen, was dann in Barcelona endet, natürlich auch sehr interessant, weil Barcelona ja der Ausgangspunkt sein wird für die Tour de France 2026. Also so gesehen steht uns da einiges bevor. Aber wenn ich noch einen Satz sagen darf zu Florian Lipowitz und der Bedeutung, was er für den deutschen Radsport geschafft hat. Das, was sie alles vorhin schon gesagt hat über die Begeisterung an den Straßen. Es ist super, super wichtig, finde ich, dass es ihn gibt, weil der deutsche Radsport, wenn man sich die Zahlen anschaut, ja kein gutes Jahr 2025 hat. Wir haben bei den Männern zwei Weltklassefahrer, die aber keine Rennen gewinnen. Nämlich Florian Lipowitz, der auch kein Rennen gewonnen hat in diesem Jahr. Ist natürlich nur ein Fun Fact. Und mit Nils Polit, einer der Weltbesten, aber er bereitet es für andere vor. Und danach kommt eine Menge Fahrer, die sehr stark sind in kleineren Rennen. Zimmermann zum Beispiel mit dem Deutschen Meistertitel, mit der Abruzzen-Rundfahrt. Aber auf Worldtour-Niveau gibt es ganze zwei Siege. In diesem Jahr Nico Denz mit dem größten Etappensieg beim Giro und dann noch einmal Max Schachmann im Frühjahr, war glaube ich die Baskenland-Rundfahrt. Das ist es. Insgesamt sind es nur 10 Siege bei den Männern. Bei den Frauen sieht es ein bisschen besser aus. Antonia Niedermayer ist ja Fünfte geworden beim Giro. Da hat auch Leanne Lippert 2 Etappen gewonnen. Aber das wird von Jahr zu Jahr weniger. Und deshalb ist es eben so wichtig, dass da einer gegensteuert und dass da einer ist, hinter dem sich sozusagen Radsport Deutschland versammeln kann und der eben auch die Kinder und Jugendlichen animiert, Radsportler zu werden. Und so ein Leuchtturm ist so enorm wichtig, finde ich, dass da was nachkommt, dann auch in der Ära dann schon weit gedacht nach Florian Lipowitz.
Haben wir natürlich den Namen Lennart Kemner noch nicht erwähnt, der ja diesen furchtbaren Trainingsunfall im vergangenen Jahr hatte und dieses Jahr gefühlt noch so wieder Anlauf brauchte, um ganz zurückzukommen. Der hat sich jetzt geäußert und hat schon die Tour als Ziel im kommenden Jahr und er will auch Rennen gewinnen. Also der ist natürlich in Topform auf jeden Fall auch einer der Besten, ne? Das dürfen wir nicht vergessen.
Ja, definitiv. Aber die Topform, es sind einige, die in Topform, da gehört auch Marc Schachmann dazu, aber sie haben es in diesem Jahr nicht auf die Straße gebracht, leider.
Ja. Ich würde gerne mal weitermachen mit meinem ersten Platz, weil du den Namen Isaac Del Toro eben schon erwähnt hattest. Und der, also klar, für mich eigentlich auch natürlich die Begeisterung bei der Tour, Florian Lipowitz auch Platz 1, aber wir wollen ja ein bisschen vielfältiger sein und deswegen habe ich den Giro mir ausgesucht als mein Radsport-Highlight und da ist die 20. Etappe natürlich ein Stück Radsportgeschichte, zumindest aus der jüngeren Geschichte gewesen, als Isaac Del Toro noch das Maglia Rosa getragen hat und eigentlich schon aussah wie der Giro-Sieger und sich dann aber, so wirkt es zumindest von außen und auch sein Team hat da, die Teamleitung hat da keinen guten Eindruck hinterlassen, total verschätzt hat bei der Taktik, weil er nämlich sich zunächst beschränkt hat auf die Bewachung von Richard Carapaz, dem Olympiasieger von Tokio, der ihm der vermeintlich größte Konkurrent war im Kampf um den Gesamtsieg, aber außer Acht gelassen hat, dass Simon Yates eben doch auch ganz gut drauf war. Allerdings hatte der vor dieser vorletzten Etappe einen Rückstand von fast 1,5 Minuten. Also das ist schon ein Brett gewesen. Die hat er aber dann rausgefahren und sie konnten ihm beide, also Del Toro und Carapaz, nicht folgen. Und am Ende hatte er fast 4 Minuten Vorsprung und die hat er dann auch auf die letzte Etappe nach Rom mitgenommen und dann den Gesamtsieg gefeiert. Also ein epischer Sieg für Simon Yates, eine komplett verwachste Taktik von UAE. Das ist auch ein Thema, über das wir immer wieder mal gesprochen haben. Ist diese Mannschaft, was die sportliche Leitung angeht, überhaupt auf dem Weltklasse-Niveau wie beispielsweise Tadej Pogacar, der ja eigentlich keine Taktik braucht. Der hat sein Talent, darauf kann er sich verlassen, er hat gute Helfer und er fährt ja gefühlt immer so ein bisschen nach Gefühl und heute hat er Bock oder nicht und dann machen wir das so. Da brauchst du kein taktisches Gespür für. Und in solchen Momenten wie beim Giro auf der 20. Etappe hattest du dann schon den Eindruck gewinnen können, dass da vielleicht was fehlt, dass auch die sportliche Leitung Del Toro nicht das mit an die Hand gegeben hat, was dieser junge Mexikaner brauchte, als noch relativ unerfahrener Fahrer, der ganz klar Weltklasseformat hat und diesen Giro auch gewinnen kann. Aber Simon Yates hat eben diese Unachtsamkeit ausgenutzt und sich den Gesamtsieg dann noch weggenommen. Und das war für mich der Radsportmoment des Jahres 2025. Könnt ihr damit was anfangen?
Also ich definitiv, weil jedes Rennen, was läuft, also anders den Erwartungen verläuft, ist momentan ein Segen. Und es ist, glaube ich, auch wichtig gewesen für den Radsport weltweit betrachtet, dass mal wieder nach 2,5 Jahren ein Sieger bei einem der großen Rennen, also heißt die 5 Monumente, die 3 großen Rundfahrten, dazu die Weltmeisterschaften und und vorher ist ja auch Olympia, nicht aus Belgien, Slowenien oder den Niederlanden kam, nämlich mit Großbritannien, später ja dann auch noch mit Jonas Vingegaard, Weltersieger aus Dänemark. Das ist wichtig, dass so ein Rennen am vorletzten Tag komplett offen ist, unterscheidet den Giro 2025 von ganz vielen anderen großen Rundfahrten der vergangenen Jahre, insbesondere natürlich die Tour de France, die de facto jetzt fast immer in den letzten drei Jahren seit 2020, als es dieses Duell ja auch am vorletzten Tag gab mit Roglic und Pogacar, vorentschieden war. Und so gesehen war das ein begeisternder Nachmittag, auch wenn es natürlich super bitter lief, insbesondere ja auch für Richard Carapaz und für Isaac del Toro. Aber die Rolle von Wout van Aert, wie Wismar das taktisch gemacht hat, um Simon Yates da zum Sieg zu verhelfen, das war schon herausragend. Und ich kann dir zustimmen, Moritz, das war einer der großen Momente 2025.
Dann kommen wir zum größten Moment für Michael Ostermann.
Ja, auch ein großer Moment tatsächlich. Und meine Nummer eins ist die Schlussetappe in Paris. In diesem Jahr dreimal Montmartre, schlechtes Wetter, ein fantastisches Radrennen. Ein großer Sieger, Wout van Aert, mit einem fantastischen Antritt hinauf zum Montmartre. Und das gelbe Trikot mittendrin. Also keine Tour d'Honneur, sondern Tadej Pogacar, der trotz aller Müdigkeit und trotz Schwächung durch Krankheit noch einmal alles gibt, ein fantastisches Rennen fährt, am Ende nur Wout van Aert nicht folgen kann bei dessen wirklich irrsinnigen Antritt. Dann die Kulisse am Montmartre, die hunderttausende Fans da an der Strecke, trotz des strömenden Regens. Also wirklich begeistern, Radsport, ein Radsportmoment, ja, für die Geschichtsbücher. Und ich war ja einer der großen Skeptiker, dass man sozusagen die Olympischen Spiele, das, was bei den Olympischen Spielen in Paris im Vorjahr geklappt hat, dass man das versucht zu wiederholen. Ich fand es auch den Sprintern gegenüber so ein bisschen unfair, weil das immer ihr sozusagen ihr Bonus war für das Durchhalten in Pyrenäen und Alpen. Und ja, ich habe mich selten so mitreißen lassen von einer Etappe wie dieser. Und das war wirklich ganz großer Radsport. Alles, was den Radsport ausmacht, war da zu sehen, die Nähe der Fans, die besten Fahrer, die sich an so einem Anstieg da duellieren. Also quasi Klassikerrennen am Schlusstag der Tour de France. Und deswegen war das mein Highlight. Und weil wir vorhin Florian Lipowitz hatten, natürlich, ich habe gesagt, ich mache hier dritte Kategorie, zweite Kategorie und erste Kategorie. Und Lipowitz ist quasi All-Kategorie in diesem Fall. Also für den deutschen Radsport wichtig, eine fantastische Tour. Aber wenn ich so auf die einzelnen Momente gucke, dann war Paris und der Sieg von Wout van Aert und der Verlauf des Rennens mein Highlight in diesem Jahr.
Für dich als Reporter ja wahrscheinlich auch, Flo, ne? Der es ja kennt, Paris, das ist mal dieses relativ unspektakuläre Vorgeplänkel und dann kommt halt der Sprint.
Ja.
Das war dieses Jahr und wird ja kommendes Jahr, also Sie haben ja offensichtlich Gefallen daran gefunden, anders sein.
Ich habe bei den Olympischen Spielen ja schon damals gedacht, wer kann auf, oder man muss ja auf die Idee kommen, das bei der Tour de France dann auch einzubauen. Ja, hat sich ja dann auch bewahrheitet. Und in diesem Jahr habe ich dann bei der Überfahrt gedacht, wer will diese Zeit zurückdrehen? Denn letztendlich ist Montmartre eigentlich das Ziel, finde ich, für die wahren Radsportfans. Champs-Élysées ist etwas für die VIP-Gäste, für die Ehrengäste, für die Familienangehörigen, die wollen da ihre Fahrer in Empfang nehmen und so weiter, ja. Aber ich glaube, die Leute, die Atmosphäre spüren wollen, die werden weiterhin zum Montmartre gehen. Und deshalb bin ich voll dabei zu sagen, dass das ein Highlight des Radsportjahres war. Ich kann mir das kaum vorstellen, dass man diese Zeit zurückdreht. Ich weiß, wie schwierig, oder man hört und liest es ja auch, wie schwierig es ist, eine ganze Stadt zu sichern. Darüber reden wir auch. Und es sind Massen von Menschen, das ist unkontrollierbar, dass das für die Sicherheitsbehörden, für die Ordnungsbehörden ein Mammutprogramm ist. Aber die Ausstrahlung, die Bilder, die um die Welt gehen, sind doch wie ein Magnet für Menschen, die sagen,
aber da will ich auch dabei sein. Das ist ja wie Alpe d'Huez. Ja, also wenn ich nach Paris gehe, dann schaue ich mir das aber am Montmartre an. Es war toll. Ich bin gespannt, wie das in weiterer Zukunft dann abläuft. Für 2026 wissen wir schon, es wird ein bisschen modifiziert. Aber trotz allem, das rauszunehmen, wäre fast schon eine Sünde.
Ich glaube, dass es so ein bisschen der Übergang ist. Wir wissen ja um die Pläne, die Champs-Élysées für den Autoverkehr zu schließen und da sozusagen eine Fußgängerzone draus zu machen, was dann die Ankunft nicht mehr möglich machen würde. Die Bürgermeisterin Andi Hidalgo sagt es zwar jetzt auch schon seit 10 Jahren und noch ist es nicht passiert, aber es soll jetzt wohl konkreter werden. Und das wäre natürlich so ein Ding, wo man sagt, okay, bis voriges Jahr war eben nur Champs-Élysées, jetzt ist Champs-Élysées Montmartre. Der Montmartre wird dann künftig der ikonische Punkt dieser letzten Etappe sein. Und das Ziel ist dann irgendwo in Eiffelturmnähe. Möglicherweise da, wo es auch während der Olympischen Spiele war. Und dann ist eben Champs-Élysées nicht mehr, was aber nicht mehr problematisch ist, weil der Montmartre dann etabliert ist als die große, als der große Punkt dieser letzten Etappe. So könnte ich es mir vorstellen. Und im Übrigen, um das zu unterstützen, was Flo gerade gesagt hat, in einem dieser Magazine, die jetzt so Jahresrückblicke in Sachen Radsport hatten, habe ich so ein großes Foto gesehen, das auf der Auffahrt zum Montmartre, also noch weit unter Sacré-Cœur, von oben, von irgendeinem Dach, glaube ich, aufgenommen wurde, wo man genau sieht, wie viele Menschen da eigentlich links und rechts der Straße, man sagt ja immer, die stehen da in 5er oder in 8er Reihen, aber in dem Falle standen sie wirklich in 12er, 15er Reihen und man sieht dann auch all die Balkone und kann da genau gucken, wo überall eigentlich Menschen waren, zu diesem Zeitpunkt, das ist wirklich faszinierend. Also ich frage mich auch immer, wir sitzen ja dann unten am Ziel, wie das logistisch läuft, wie man da hochkommt und wieder wegkommt, wenn das alles durch ist, weil das ja auch alles super eng ist. Also das ist wirklich, das ist ein ganz, ganz, ganz einzigartiger Moment und es verbot sich von selbst, das wieder rauszunehmen.
Ja, das wird auch nicht passieren. Da bin ich mir ganz sicher, dass immer die Tour de France lebt von Bildern weltweit. Ja, die globale Aufmerksamkeit vermittelt sich über die Bilder, die die Tour de France produziert. Und das waren Bilder, die jeden, der das gesehen hat, jeden und jede einfach fasziniert hat. Und Flo hat es angesprochen, das ist für die Sicherheitsbehörden sicherlich keine leichte Aufgabe. Ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, ist ja auch die Modifizierung der Strecke jetzt für das kommende Jahr genau aus den Gründen auch. Da hat die Polizei, glaube ich, in Paris schon gesagt, also wir müssen es ein bisschen anders machen. Einfach, glaube ich, auch aus Sicherheitsgründen und dementsprechend ist die Strecke ein bisschen angepasst worden. Aber es wird kein Zurück mehr geben. Also ich glaube, wir sehen den klassischen, wir fahren Runden über die Champs-Élysées und haben am Ende einen Sprint. Das werden wir nicht mehr sehen.
Ich habe übrigens vor vielen Jahren meine Familie mich mal aus Paris abgeholt. Dann haben wir noch ein paar Tage Paris und Frankreich hinten dran gehängt. Und da haben wir gewohnt in einem Hotel in dieser Rue Lepic, da hoch zum Montmartre. Ein paar Häuser weiter von dem Café aus Fabelhafte Welt der Amelie. Sehr erschwinglich für ein paar Nächte mit Familie, das ist jetzt anders. Also mal geguckt für nächstes Jahr, also da kriegst du gar nichts mehr oder zahlst halt irgendwie mehrere hundert Euro pro Nacht. Also hat sich alles ein bisschen verändert. Naja, irgendwas ist ja immer. Holger, dein erster Platz.
Ja, also wenn es einen Balkon zur Straße gibt, kannst du den für nachmittags weiter vermieten und machst vielleicht noch Gewinn mit dem Zimmer. Überlegst dir. Ja. Könnte, also wenn man sich diese Bilder anguckt, dann sieht man das da so auf den Balkonen. Das ist sehr, sehr begehrt. Ja, mein erster Platz, so ganz anders, weil ganz ohne Balkone. Aber dennoch für mich das, was über das Jahr 2025 hinaus bleibt, wenn man sich später mal erinnert, was war eigentlich 25, glaube ich, dass nicht der Toursieg von Tadej Pogacar dann in Erinnerung kommt. Vielleicht der dritte Platz von Florian Lipowitz, wo ich hoffe, dass es vielleicht doch nochmal sogar ein bisschen besser wird, sondern das ist halt die erste Rad-WM, die es in Afrika gab. Die Tage von Ruanda, rein atmosphärisch natürlich, diese Besonderheit mit allem drum und dran, mit diesen unglaublichen Zuschauerzahlen, mit dieser Begeisterung und trotz allem unfassbar diszipliniert, auch im Sinne von, dass da null Zwischenfälle waren, was viele ja vorher gedacht hatten, die Begeisterung würde dann vielleicht auch das Rennen beeinflussen, dass Menschen auf die Straße rennen und so weiter. Das war wirklich von A bis Z, wenn man die politische Lage dieses Landes mal ausblenden, eine gelungene Veranstaltung, ein Experiment, das der Weltverband mit Erfolg abgeschlossen hat, das hoffentlich Nachahmer findet auf diesem Kontinent. Wenn man das sportlich betrachtet, wird sicherlich auch nicht der Straßen-WM-Titel Punkte von Tadej Pogacar in Erinnerung bleiben, sondern für mich seine große Niederlage im Zeitfahren. Das war natürlich auch der erste Tag, die ersten WM-Entscheidungen überhaupt in Afrika, erst ja die Frauen und dann die Männer am Nachmittag, und dass Remco Evenepoel 2,5 Minuten aufholen würde auf Tadej Pogacar, das waren die Startabstände. Ich habe es mir gerade nochmal angeguckt, 15.57 Uhr und 30 Sekunden ist Pogacar losgefahren, um 16 Uhr Remco Evenepoel, und er hat diese 2,5 Minuten aufgefahren, war dann in seinem Windschatten, hat dann geschaut, ist an ihm vorbeigefahren. Das sind sehr, sehr spezielle Momente gewesen. War für mich dieses Rennen mit diesen Begleitumständen der Radsportmoment des Jahres.
Und das finde ich immer so schön an diesem Jahresrückblick, den wir immer machen hier im Tourfunk, dass man, so ging es mir gerade, so Momente hat, ach stimmt, das war ja auch dieses Jahr. Und ja, du hast recht. Und man kommt dann selber ins Grübeln, ist meine Reihenfolge eigentlich richtig? Aber ich glaube, am Ende haben wir uns, glaube ich, auch so die, am Ende waren es ja 7 bis 9 Radsport-Highlights einigen können. Da gab es bestimmt noch viele andere Erfolge, über die wir jetzt gar nicht gesprochen haben. Momente, vielleicht auch bittere Niederlagen, Begeisterung. Wir müssen halt unsere Auswahl treffen, und ich glaube, die haben wir ganz gut getroffen in diesem Jahr. Und es hat großen Spaß gemacht, mit euch darüber zu sprechen. Ich danke euch sehr. Das war eine schöne Runde. Bevor ich gleich Tschüss sage, habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch. Es geht um einen Dopingfall, sehr spektakulären Dopingfall im Fußball. Da gibt es einen neuen Podcast, und Sebastian Krause, den wir auch kennen aus unserem Tourteam, Dopingreporter in der ARD, hat einen Podcast zusammen gemacht mit Hendrik Maaßen und erzählt uns mal, worum es geht.
Es geht um den mysteriösen Dopingfall von Fußballprofi Mario Vuškovic. Der HSV-Spieler wurde im September 2022 als erster Fußballer der Welt positiv auf das Blutdopingmittel EPO getestet. Vor etwa einem Jahr haben wir dann einen Tipp bekommen von einer Quelle, die unbedingt anonym bleiben möchte, weil dieser Fall eine wirklich heiße Aktie ist. Die Quelle hat uns etwas erzählt, was die Öffentlichkeit demnach noch nicht wusste und dem wir unbedingt nachgehen sollten. Es geht um Spritzen, die Vuškovic aus seinem direkten Umfeld verabreicht bekommen hat. Es geht um Ärzte, denen er vertraut hat. Wir stoßen auf Ungereimtheiten und bekommen eine E-Mail zugespielt, die die Informationen unserer Quelle unabhängig bestätigt. Mit unserer Geschichte sind wir in ein Wespennest gestoßen. Als deutlich wird, wie klar unsere Rechercheergebnisse sind, bekommen wir nach langer vergeblicher Mühe dann auch sehr würzige Reaktionen. Das hört ihr im neuen Geheimsache-Doping-Podcast Der Fall Vuškovic – Opfer oder Täter.
Hört ihr ab sofort in der ARD-Audiothek. Es gibt auch einen tollen Film dazu, den könnt ihr sehen in der ARD-Mediathek. Sehr spannendes Thema. Viele Fragen, die noch nicht geklärt sind, die jetzt auch wieder neu entstanden sind. Aber auf jeden Fall ein sehr spannender Fall. Wer da mal reintauchen möchte, macht das gerne. Ich danke euch sehr für alle Zuhörenden und Zuhörerinnen und Zuhörer, für viele Stunden vor den Ausspielgeräten bei Tourfunk Live, vor den Fernsehgeräten und Radiogeräten bei den großen Radrennen dieses Jahres. Hat großen Spaß gemacht. Und wir können sagen, Flo, wir machen einfach genauso weiter.
Ja, noch mehr Radsport im nächsten Jahr.
Ja.
Wir werden mehr übertragen. Ich habe es ja vorhin schon mal angedeutet, Paris-Roubaix. Ich freue mich auf die beiden Tour de France-Ausgaben, Männer und Frauen. Ja, wird schön. Wird sehr schön.
Vielen Dank euch allen. Wir wünschen euch natürlich eine ganz besinnliche Weihnachtszeit, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Alles Gute für 2026, wann auch immer ihr uns hört. Vielleicht hört ihr uns auch erst im neuen Jahr. Dann hattet ihr hoffentlich schöne Feiertage. Und trotzdem auf jeden Fall ein schönes neues Jahr. Bleibt alle gesund und munter. Bleibt uns treu. Wir sagen nochmal Tschüss nach Frankfurt zu Florian Nass.
Ciao, ciao.
Nach Köln zu Michael Ostermann.
Tschüss, alles Gute für euch.
Holger Gerske in Hamburg.
Bis zum nächsten Jahr.
Bis zum nächsten Jahr. Stimmt, kann man jetzt sagen. Und ich bin Moritz Kasserlet. Vielen Dank für alles. Wir hören uns. Bis bald.
Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux.
Jetzt richtet er sich auf. Und da ist er da.
Tourfunk, der Radsport-Podcast der Sportschau.